und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, der über 41 Jahre als Polizist in Hamburg gearbeitet hat, die meiste Zeit davon an der Davidswache auf St. Pauli. Guten Morgen, Kriminalhauptkommissar im Ruhestand Waldemar Paulsen.
Guten Morgen, Herr Koch.
Herr Paulsen, möchten Sie eine Aussage machen?
Normalerweise nur über meinen Anwalt, aber ich mache heute mal eine Ausnahme.
Sie haben einiges zu erzählen. Sie haben nämlich ein Buch darüber geschrieben, über diese Zeit. Meine Davidswache, Geschichten vom Kiez heißt es. Was sind heute noch die intensivsten Erinnerungen an diese Zeit?
Die intensivsten Erinnerungen sind natürlich, ist der ständige Dialog mit den Alpha-Tieren aus den großen Zuhälterkartellen und zwei Schießereien. Eine Schießerei, die stattfand, bei der ich fast ums Leben gekommen wäre. Und mein Kollege Peter Koch, der exakt auf den Tag sechs Jahre davor getötet wurde in einer St. Pauli-Kneipe am Hans-Albers-Platz.
Also Sie stehen jetzt nicht im Verdacht, dass das allzu romantisch wird, wenn Sie zurückblicken. Das hat ja häufig so, gerade wenn man an St. Pauli denkt und an die Gangster, kriegt das ja so einen ja fast schon gemütlichen Touch, ne?
Nein, gemütlich ist es im Grunde genommen zu allen Zeiten nie gewesen. Wenn ich mich erinnere, als ich kam, ich habe meinen Dienstantritt 1972 gehabt auf der Davidwache und zu dem Zeitpunkt hat noch der Pate von St. Pauli dort das Zepter im Rotlichtmilieu gehalten. Das ist hier Wilfried Schulz gewesen, Tante Frieda wurde er genannt. Und der hat schon 1959 die Italiener vom Kiez verjagt. Und er hatte sich hochgearbeitet vom kleinen Hafenarbeiter über St. Pauli Portier in einem Nepp-Lokal bis wirklich zum Silberrücken im Milieu auf der anderen Seite. Mhm. Und 65 dann hat er dann dafür gesorgt, dass die harte Konkurrenz, die plötzlich auftrat, das waren Arnold Sellner, der Wiener Bär, der dann plötzlich 50 Prostituierte aus Wien nach Hamburg schaffte, die eine sehr harte Konkurrenz im Milieu waren, weil die mit ihrem Wiener Schmäh sehr gut ankamen. Die wurden dann alle verdrängt von St. Pauli und er hat dann dort regiert im Grunde genommen. Und zu den Zeiten, da wurde gelegentlich mal ein Messer gewetzt. Und in ganz, ganz großen Ausnahmefällen fand eine Bedrohung mit einer Pistole statt. Aber mehr war da nicht. Mehr war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Es herrschte eine relativ gute Ordnung zu dem Zeitpunkt. Und mit Tante Frieda war es so, da wurden eher eine Regeln aufgestellt bei den Milieuleuten. Und wer dagegen verstieß, dann hatte Schulz hatte dann am Hamburger Hauptbahnhof, am Steindamm, das Chérie, es war das Nobelbordell überhaupt. Und dort unten im Keller hat er dann Gericht gehalten. Schulz war der Richter, seine rechte Hand, der gefürchtete Dakota Uwe, der war der Staatsanwalt und dann konnte derjenige Angeklagte in Anführungszeichen, der gegen die Regeln verstoßen hatte, sich einen Freund aussuchen, der dann als Verteidiger wirkte. So, und zu der Zeit wurden dann lediglich die schärfste Strafe, die überhaupt ausgesprochen wurde, war das St. Pauli-Verbot. Denn in dem Moment verlor dieser Mann alle Pfründe, alles war dahin und er musste hier weichen.
Und das haben Sie als Polizist dann auch so im Auge gehabt und haben gedacht, viel regeln die schon unter sich wahrscheinlich.
Ja, vieles haben die unter sich geregelt. Schlechthin hat das Milieu immer so gehandelt, sie wollten Ruhe haben. Sie wollten Ruhe vor der Polizei haben, sie wollten in Ruhe arbeiten und Geld verdienen. Und das führte dazu, dass also, wenn von außerhalb ein Kinderschänder oder ein Mörder dort sich verborgen hielt, dann haben sie schon mal einen Tipp durchgesteckt und gesagt, passen Sie mal auf, der hält sich da in der Kneipe Domino oben im Zimmer sowieso auf. Und dann sind wir hin und haben den dort festgenommen oder verhaftet, denjenigen, und dann kehrte wieder Ruhe ein.
Hat aber nicht immer funktioniert. Wenn man Ihr Buch liest, erfährt man, dass Sie auch schon neben dem Serienmörder Fritz Honka gesessen haben, als noch niemand ahnte, was zu Hause getan hat, nämlich Frauen getötet.
Ja, Honka, ich bin in der letzten Woche wieder auf dem Kiez gewesen. Er gleicht im Grunde genommen immer noch in der Ecke, das wir Bermuda-Dreieck nennen, weil dort nur harte Trunkenbolde und Randständige sich aufhalten, Wohnungslose ohne irgendwelche sozialen Bindungen, die also auch nicht vermisst werden. Und dort Dort habe ich Honker 73 erstmalig kennengelernt. War ein kleiner Mann, er kam aus der DDR, aus einer Familie mit 9 Kindern. Der Vater war im KZ gestorben als Kommunist. Und er kam 59 dann nach Hamburg und hat dann als Nachtwächter gearbeitet in Basbüttel bei Hamburg. Und kam dann immer mit seiner schwarzen Uniform, hat sich dort hingesetzt, hat sich die Frauen dort, hat dort posiert mit den Frauen. Und schon 73, im selben Jahr, als ich ihn kennenlernte, hat er schon die erste Frau getötet. Insgesamt waren es 4. Er hat sie, in allen Fällen hat er sie getötet und portioniert, in Müllsäcke gesteckt. Die erste Leiche hat er im Bereich Altona an mehreren Orten abgelegt. Und zu dem Zeitpunkt, als der Fund bekannt wurde, war kein Hinweis auf Honka da, wurde als Unbekanntsache gehandelt.
Das heißt, Sie saßen im Grunde neben dem, als der schon als Frauenmörder aktiv war?
Ja, ich saß nicht neben ihm, ich bin reingegangen, habe da eine Personenkontrollen durchgeführt. Und erstmalig hatte ich ihn in meinem Notizbuch vermerkt, er wurde nicht gesucht in dem Moment, er war immer devot, kriecherisch, das sind also Eigenschaften eines Menschen, die ich nicht mag. Er war aber im Grunde genommen unauffällig. Er war dann höflich zu mir, hat dann immer gesagt, guten Tag, Herr Paulchen, wie geht's? Und weil er kein S sprechen konnte, er hatte einen schweren Unfall gehabt und sehr dadurch bedingt fehlten ihm mehrere Schneidezähne im Oberkiefer. Und so kam es dann, dass eine Zeit lang dort in dem Bermuda-Dreieck mich mehrere immer wieder mit Herr Paulchen ansprachen dann. Ne?
Wurde das Ihr Spitzname dann?
Nein, das wurde nicht mein Spitzname. Mein Spitzname, den ersten bekam ich, nachdem ich eine Woche bei der Polizei war, als von den anderen Kollegen. Die haben gesagt, was, Paulsen heißt du? Pauli bist du für uns, haben die gesagt. Mhm. Und bis heute werde ich Pauli von den Kollegen genannt. Und der Spitzname im Milieu, der kam nach einer Woche. Da haben die dann gesagt, wie sieht der aus? Der hat rotblonde Haare, der heißt Rotfuchs. So, und das ist dann immer so ein Idiom, dass also die Milieuleute jedem dort Tätigen geben. Dort gab es einen Nasenpeter, der hat so geheißen, weil er so eine große Nase hatte. Dann gab es den Schweineklaus dort, weil die gesagt haben, der sieht aus vom Kopf wie ein Schwein. Dann gab es den Blumenklaus, der nachts durch die Lokalitäten zog und da Blumen verkaufte. Dann gab es den Lamborghini-Klaus, den schönen Klaus, der also, weil er ein Lamborghini fuhr, so genannt wurde. Dann gab es den Dödel-Alex da, der mit Zockermoney immer vom Hauptbahnhof im Fernzug nach Lübeck die Strecke abfuhr und dort mit gezinkten Karten dann den Fahrgästen das Geld aus den Taschen zog. Und so hatte eben jeder seinen Spitznamen da. Man brauchte nicht erst lange lamentieren. Mhm. Die wussten sofort präzise, ich brauche nur den Spitznamen nennen und schon weiß jeder, wer gemeint ist damit.
Lassen Sie uns, Waldemar Paulsen, noch mal ein bisschen zurückgehen. Ins Jahr 1947 wurden Sie geboren in Friedrichskoog, hinterm Deich, ein kleiner Ort, 2500 Einwohner. Mittlerweile leben Sie dort auch wieder.
In Kiel bin ich geboren.
In Kiel, dann ja gut, aber ja, auch relativ weit weg. Wie sprach man dort über St. Pauli? Das war ja so der Sündenpfuhl der jungen Republik.
Das ist tabu gewesen, sowohl dort als auch in Hamburg noch, als ich bereits in Dienst angetreten war. St. Pauli war absolut tabu, also Pornografie war verboten und so weiter. Und es gab noch den Paragraphen 175 zu der Zeit, der also Homosexuelle bestraft hat. Es gab noch den Kuppelei-Paragraphen und so weiter und so fort. Nein, da wurde nur hinter vorgehaltener Hand drüber geredet. Pornohefte kaufte man nur unterm Ladentisch oder hatte man sich per Post in Dänemark bestellt und mehr lief da nicht.
Sie haben eine Ausbildung gemacht als Buchhalter, waren dann bei der Bundeswehr. Und was zog Sie dann zur Polizei?
Nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich habe einen Kaufmannsgehilfenbrief erworben bei einer Mercedes-Niederlassung in Heide, in Holstein, und sollte dann zur Bundeswehr. Und das war etwas mehr als 20 Jahre nach dem verlorenen Krieg. Der eiserne Vorhang war da und die junge Demokratie war immer noch sehr in Lethargie verfallen. Es waren immer noch Altnazis in Amt und Würden überall. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht zum Befehl und Gehorsam geboren. Zur Bundeswehr gehst du nicht. Und da habe ich mich dann bei der Polizei beworben in Hamburg und die entsprechenden Tests gemacht. Und dann klappte es auch. Dann bin ich dann immer April 66 dort angetreten.
Hatten Sie denn als Junge aus Kiel so einen Drang, dann tatsächlich mal zu gucken, wie es tatsächlich zugeht auf St. Pauli, nachdem das mit so einem großen Tabu belegt war zu Hause? Weil das zeichnet Jungs und junge Männer ja aus. Die wollen ja wissen, wie es in Wirklichkeit ist.
Also auf dem Dorf erstmal vorweg gesagt. Es ist ja so, dass das Gesetz machen der Pastor, der Bürgermeister und der Dorfgendarm dort. Das ist ein bisschen anders gewesen, als es schlechthin ja sein soll, mit Legislative, Judikative und Exekutive. So, und danach hatte sich auf dem Dorf jeder zu halten. Und ich wollte dann auch nur 2 Jahre dort als Polizist arbeiten, weil das als Wehrdienstersatz gezählt hätte, und dann in meinen alten Beruf wieder zurückkehren. Habe ich dann nicht gemacht, weil die Schnelllebigkeit in der Großstadt und so weiter, die vielen hübschen Menschen, die vielen Eindrücke, die auf mich zukamen, all das, das war phänomenal. Und dann bin ich ja schon als junger Bereitschaftspolizist häufiger von der Kommandoreserve aus wir hatten 9 Funkstreifenwagen in unserem Zug, und jeweils 3 wurden auf Brennpunktreviere verteilt. Und so bin ich sehr häufig im St. Pauli-Milieu gefahren, was mich einfach faszinierte. Diese Parallelwelt zu den Normalos oder Soliden, wie die St. Paulianer sagen, die reizte mich. Die wollte ich einfach kennenlernen. Und nirgendwo ist es facettenreicher, das Spiel zwischen 2 Menschen, als in solch einem Milieu. Und das war ein Reiz, der mich wirklich
dahin gebracht hat. Sie haben dann als Zivilfahnder gearbeitet, also waren nicht in Uniform unterwegs.
Ja.
Was waren Ihre Aufgaben?
Also, nachdem ich dort war, ist ein halbes Jahr später mein Hundertschaftsführer, der ist mir nachgekommen, und der hat dann die Amtsgeschäfte als Dienststellenleiter der Davidwache übernommen. Und das war ein ganz eloquenter Typ. Also der konnte sich dermaßen treffsicher artikulieren. Der Mann, der hatte Charisma, der konnte die Leute mitreißen, die hingen völlig an seinen Lippen. Er hat gesagt, wir ändern unsere Strategie jetzt. Die polizeiliche Strategie dem Milieu gegenüber soll eine neue sein, eine neue Ausrichtung. Ich will nicht mehr, dass nur reagiert wird auf Straftaten, auf Phänomene, sondern wir wollen Agitation. Und er hat dann gesagt, Paulsen, ich habe Sie ausgesucht, belegen Sie den Bereich Zuhälterei, Prostitution, in den 3 anderen Kriminalitätsphänomenen wie Ausländerkriminalität und Drogenkriminalität und Eigentumsdelikte rund ums Kfz, Einbrüche, Hehlerei und so weiter. Da hat er auch neue Zivilfahnder ausgesucht. Und er hat gesagt, seien Sie auch präventiv tätig. Und als erstes gab er aus, wir produzieren Sicherheit im Milieu. Ich möchte nicht, dass ein St. Pauli-Besucher den Kiez hier als Geschädigter oder als Opfer verlässt. Das war das Grundprinzip.
Da ging es um NEP. Das war eine Methode, die Sie auch genau beobachtet haben. Was war das?
Der NEP, der war einfach grausam, war der. In der Reeperbahn hauptsächlich, dann einigen Seitenstraßen vom Hans-Albers-Platz und einige wenige in der großen Freiheit, wo grundsätzlich seriöse Kabarets waren, Striptease-Lokale waren. Da war es dann so, die Gäste wurden in die NEP-Lokale von dem Koberer, der draußen stand, reingezogen. Es hat dann geheißen, es stand auch draußen dran im Schaufenster, ein Bier kostet 3 Mark. Und der Mann denkt, das ist ja günstig, setzt sich hin in ein dunkles Separé. Sofort ist die Animierdame da. Und zur Grundausstattung gehörten natürlich in solchen Etablissements natürlich große Brüste und so weiter, die nur knapp bedeckt waren. Der Rock war so, das war eher so ein Notverband, kann man bald sagen. Und dann hat sie dann gesagt, wo kommst du her? Er verwickelt ihn in ein Gespräch dann, und darf ich einen kleinen mittrinken und so weiter. Ja, was denn? Ja, einen kleinen Schaumwein. So, dann, ja, hat er gesagt, dann was kostet das? Ja, das ist günstiger als nebenan. Und dann klatschte sie in die Hände, und sofort war der Kellner da, hat er mit 2 Sektkelche hingestellt, eingeschenkt. Und anschließend dann sagt er, ja, was ist denn nun? Nun lass uns mal zur Sache kommen. Wie zur Sache? Nee, sagt sie, wenn du bumsen willst, dann musst du schon in die Herberstraße oder in einen anderen Puff gehen. Aber hier, das läuft hier nicht. Dann regt er sich auf und dann kommt der Kellner mit der Rechnung und dann soll er auf einmal 585 Mark zahlen für die Flasche Schaumwein und 3 Mark für das Bier. Dann schreit er Nepp und kommt rüber und macht Riesentheater, kommt zur Davidwache. Zu der Zeit haben die Geprellten sich die Türklinke in die Hand gegeben. Und wir gingen dann rüber, haben verglichen, der Preis, der gefordert wurde, war identisch mit dem in der Getränkekarte. Dann haben wir gesagt, das müssen wir anders regeln. Das ist keine Straftat, das ist zwar Nepp, aber Nepp ist nicht strafbar. Dann haben wir gesagt, Getränkekarte müssen auf jedem Tisch des Etablissements liegen. Das hatte vorher geheißen, nur nach dem Gaststättengesetz, nur in ausreichender Anzahl. So, dann waren die Getränkekarten auf jedem Tisch. Wir machten wieder die Kontrollen. Dann war die Getränkekarte verdeckt mit einem Glas.
Große Brüste lenken wahrscheinlich auch von der Getränkekarte.
Mit einem Glas. Ja, es ist so. Wenn es unten juckt, ist der Verstand im Eimer, sagt man ja. Mhm. Nicht? Und die Getränkekarte war dann verdeckt durch ein Glas mit Trinkhalm und so weiter. Dann haben wir gesagt, der nächste Schritt, Getränkekarten dürfen weder ganz noch teilweise verdeckt werden. Dann war die Getränkekarte plötzlich so groß wie die gesamte Tischplatte. So. Mhm. Und in derselben Farbe wie die Tischplatte. Da haben wir gesagt, Getränkekarten müssen sich deutlich farblich unterscheiden. Dann haben die Wechsel sich unterschreiben lassen. Denn wenn der Gast die ganze Nacht da war und 10 Keulen standen auf dem Boden. Es war also eine sehr schwierige Zeit damals. Und wie gesagt, jeder Gast macht den Fehler. Geht er mit seiner Frau oder seiner Liebsten in ein Café, das Erste ist, er greift zur Karte und sagt sich, was kostet das Kännchen Kaffee? Ist mir die Frau nur eine Tasse wert oder ein Kännchen, kann ich mir erlauben? Oder wenn er sich ein Sakko kauft. Nur dort macht es keiner eben. Nicht?
Also die Ablenkung war groß und es war offensichtlich ein bürokratischer Kleinkrieg dann eher,
ja,
den Sie da führen mussten. Aber Sie sind dabei offensichtlich ein ganz guter Polizist geworden, Waldemar Paulsen. Sie hatten eine Trefferquote bei Verhören von etwa 95%. Was machte Sie so erfolgreich?
Ja, man muss nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen bei denen. Also in der Vernehmung zur Person und nicht zur Sache, in der Vernehmung zur Person habe ich mir jeweils sehr viel Zeit gelassen, habe Entspannung reingebracht in die Sache. Bin erstmal sehr human und verständnisvoll auf die Leute eingegangen, auf die Beschuldigten, habe dann immer versucht, auch Verständnis aufzubauen, indem ich sagte, ja, erzählen Sie mal, wie ist denn Ihr Lebensweg gewesen, was war denn alles, nun machen Sie mal und hin und her. Und dann, wenn es dann nachher, dann haben die schon Vertrauen gewonnen. Ich habe auch gesagt, Sie können nach dem Strafgesetzbuch, können Sie Punkte sammeln, Sie können milder bestraft werden, wenn Sie Reue zeigen, wenn Sie ein Geständnis erblicken und so weiter und so fort. Da haben die meisten Leute natürlich zugegriffen dann auch immer. Uns wenig Arbeit zu machen und sich schadensmindernd zu verhalten oder Schaden wieder gut zu machen und so weiter. Es klappte alles. Irgendwie muss ich da wohl so eine, wie Sie immer sagten, so eine väterliche Ader erwischt haben. Selbst in jungen Jahren schon. Ich habe also von fast jedem ein Geständnis bekommen. Und da ging es dann nicht um Rauchen in der Einbahnstraße, sondern das ging schon in die Vollen, das waren manchmal 6, 8, 10 oder 12 Jahre, die verschütt gingen.
Also ganz entscheidende Gespräche hat man mit Ihnen geführt, dann offensichtlich.
Ja, und ich habe, wie gesagt, was wichtig war, ich habe nie gefragt, warum hast du oder warum haben Sie die Straftat begangen? Ich habe es erst immer einmal unterstellt, was Anwälte natürlich nicht so gerne hören mögen. Ich habe immer unterstellt, Sie haben die Straftat begangen und erzählen Sie mal, weshalb und so weiter. Auf diese Art und Weise gelang es mir besser, dort eine Trefferquote zu landen.
Jetzt haben Sie gerade so die, ich sag mal, ja, in Anführungsstrichen gute alte Zeit beschrieben. Die Gangster hatten lustige Spitznamen, das waren Typen, die hatten selbst einen Ehrenkodex und hatten auch offensichtlich gar nicht so schlimme Dinge untereinander sich angetan. Man musste wohl auch mal durch den Hafen schwimmen, was ja auch vielleicht sogar eine ganz lustige Strafe ist.
Ja.
Und die wollten ihre Geschäfte machen und letztendlich haben die Polizei auch durchaus mit als Kooperationspartner gesehen. Was ist dann irgendwann aus dem Ruder gelaufen? Was ist passiert, was diese Zeit abgelöst hat?
Aus dem Ruder gelaufen ist, dass hier der Silberrücken, das Alpha-Tier Wilfried Schulz, Tante Frieda, einmal verhaftet worden ist und zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Hauptsächlich wegen Steuerhinterziehung, wegen eines gefälschten Bootsführerscheins und so weiter. Er wollte immer in der Hamburger Gesellschaft anerkannt werden, was ihm nie gelang. Er hatte eine große Villa in Blankenese, eine große Yacht, mit der er mit einem gefälschten Führerschein, Bootsführerschein fuhr. Und er wurde dann krank, er bekam dann Prostatakrebs und so weiter und zog sich immer mehr aus dem Milieu zurück. Hatte dann alle seine Läden, Spielcasinos und so weiter, Bordelle verkauft. Und es entstand ein kleines Vakuum jetzt. Es war noch kein neues Leittier da. Mhm. Und dann kam plötzlich Ende der 70er kam dann plötzlich das Zuhälterkartell GmbH. GmbH, das sind die Abkürzungen der
das vier. Das waren vier Männer, die Anfangsbuchstaben ihrer
der
Namen.
Der vier Männer. Gerd Glissmann war das, Michael Luchting, der schöne Mischer, B. Bietel Vogeler und Harry Fördmann, der 100-Jährige. Nicht, das war irgendwie eine auf Krawall gebürstete Mannschaft war das. Die waren sehr schnelllebig. Sie wollten sich zu Schulz-Zeiten, alle, die dazu gehörten, die fuhren zwar auch schicke Autos und sonst was da, haben aber nicht so prollig damit, sind sie nicht damit umgegangen, wie das bei der GmbH der Fall war.
Aber das klingt ja komisch. Das klingt ja jetzt so, hätten sie das alte, gute Alpha-Tier nicht ins Gefängnis gesteckt, wäre die Sache gar nicht so aus dem Ruder gelaufen. Das ist schwierig für einen Polizisten zu akzeptieren.
Oder? Ja, nein, das kann man so nicht interpretieren und so weiter. Da haben wohl auch andere Gründe eine Rolle gespielt. Und er hatte eben seine Jahre auch und wurde ruhiger und altersmilde und so weiter und hat sich dann immer mehr zurückgezogen. Das war es nicht. Aber wie gesagt, die GmbH, das war, hat uns sehr viel Arbeit gemacht damals. Sie hatten in ihrer besten Zeit, hatten sie ungefähr 500 Prostituierte unter sich. Dann 120 Zuhälter haben in dem Kartell gearbeitet und so weiter. Mhm. Aber, und ich, das war eine sehr schwierige Phase damals. Das hat mich sehr viel Arbeit gekostet, die GmbH. Und trotz allem habe ich mich von Anfang an als Zivilfahnder immer transparent verhalten, transparent und berechenbar dem Milieu gegenüber.
Können Sie das mal mit einem Beispiel erklären, was das
ist? Ja, das kann ich. Zum Beispiel habe ich gesagt, habe ich eines der Alpha-Tiere angerufen und gesagt, passen Sie auf, der und der, ich weiß, dass der zu Ihrem Kartell gehört, der hat einen Haftbefehl, 12.000 Mark Geldstrafe, ersatzweise 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Ich weiß im Moment heute nicht, wo er sich aufhält. Ich möchte ihn nicht am Wochenende verhaften, denn es gab keine Geldautomaten oder sonst etwas. Dann wäre er zumindest übers Wochenende verschütt gegangen, bis man ihn hätte auslösen können. So habe ich gesagt, ich teile Ihnen das jetzt mit. Ich möchte, dass in einer Stunde jemand an der Dienststelle ist. Ich bin vorne im Wachraum und mir die 12.000 Mark auf den Tresen legt und 1,20 Zahlkartengebühr dazu. Dann lösche ich den Haftbefehl sofort, der bekommt eine Quittung und die Sache ist erledigt. Sollte das einmal nicht klappen, sind diese Vergünstigungen einfach dahin. So, und das hat geklappt. Eine halbe Stunde später war ein Bote da, hat das Geld auf den Tisch gelegt, der bekam eine Quittung, ich lösche den Haftbefehl. Am nächsten Tag wurde es bei der Gerichtskasse eingezahlt und durch solche und ähnliche Handlungen habe ich mir auch Respekt verschafft dort. Also sie wussten, wenn Paul was ansagt, dann zieht er das auch durch.
Und sowas ginge heute nicht mehr?
Ja, theoretisch schon. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man aus der Sache macht oder wie man die Sache angeht und sieht. Man kann so oder man kann so arbeiten. Und jeder setzt vielleicht seine Prioritäten anders. Bei mir, ich habe da gute Erfolge mit erlangt und es klappt immer.
Am 13. Dezember 1980 gab es einen Wendepunkt in Ihrem Leben, der Ihnen heute noch in den Knochen sitzt. Was können Sie uns davon erzählen? Was geschah?
Ja, es war ein Typ, der war angesagt, dass er den Juwelier Wember am Hans-Albers-Platz, R.G. Rebermann, überfallen wollte. Und wir hatten den Auftrag, dass wir das Objekt observieren sollten. Das haben wir dann auch getan. Ich will das jetzt abkürzen, das ist im Buch dezidiert beschrieben. Er ging dann im Bermuda-Dreieck da am Hamburger Berg gegenüber von dem Goldenen Handschuh, wo Honka agierte und seine vier Frauen rausgeholt hatte, die er dann tötete, weil sie ihm zu lustlos beim Geschlechtsverkehr waren. Der ging dann gegenüber in eine Kneipe rein, in den D-Zug 2. Und mein Partner und ich, wir hatten beraten, was wir nun machen wollten. Ich habe gesagt, ich überprüfe den mal. Das wird der nicht sein, denn er hat sich vom Objekt entfernt. Aber trotzdem, intuitiv sagte ich mir, passt mir der Mann nicht, ich will ihn mal überprüfen. Hm. Ja, und während der Überprüfung dann, ich zeigte ihm die Kripo-Dienstmärkte, er sagte, weshalb wollen Sie mich überprüfen? Ich sagte, ja, weil sie einer gesuchten Person ähnelt. Dann holte er einen umständlichen Portemonnaie aus der Hosentasche und ich sah dann, zuvor hatten wir den Namen erfahren, schon vom MEK, weil die ihn verloren hatten bei der Observation. Und der sollte Egon Suhr heißen und er holt einen weißen Ausweispapier raus und ich sehe Egon Suhr, Justizvollzugsanstalt Suhrenkamp. Ich habe gedacht, Volltreffer, das ist genau der Typ. Hm. In dem Moment wird er nervös, greift mit der rechten Hand nach unten und ich sagte zu ihm, was haben Sie da in der Hosentasche? Die war ausgebeult und ich griff dann zur Hosentasche, ich stand auf Griffweite, ich hätte so reingreifen können, so nah stand ich ihm. Dann hat er mir sofort die Hand zur Seite geschlagen und in die Tasche gegriffen, in die rechte vordere Hosentasche und hat eine Pistole gezogen und die beidhändig in ungefähr 60 Zentimeter mir vor den Brustkorb gehalten und gesagt, Hände hoch, Hände hoch. Mhm. Er hatte meinen Partner nicht gecheckt und mein Partner hat sich auf ihn geworfen. Es war eine üble Spelunke, also Rauchen schien Pflicht zu sein in dem Lokal dort. Deckenhöhe nur 2,20 Meter, ungefähr 20 Personen drin, alle sturzbetrunken da. Mhm. Und dann hatte mein Partner sich auf ihn gestürzt und die flogen in eine Sitzecke rein, auf eine Sitzbank. Und bevor die Sitzbank berührten, hatte er bereits einmal geschossen. Und das Geschoss ging bei mir am linken Ohr vorbei in die Decke. Und dann hat er noch in zwei Intervallen noch jeweils zwei Schüsse abgegeben. Und mein Kollege versuchte nur, ihm den Arm gegen die Wand zu drücken, damit ich aus dem Schussfeld bin. Er hat dann aber im zweiten Intervall einen neben mir sitzenden Gast, der rücklings zu denen saß, hat er erschossen, indem der ein Geschoss unter das rechte Schulterblatt durch die Lunge bekam. Der fiel mir dann tot vor die Füße. Ja, und dann ist ein weiterer verletzt worden noch, der vor die Pistole griff. Und da drückte er wieder ab, dem mussten zwei Finger amputiert werden. Und nach dem fünften Schuss bekam er eine Ladehemmung, weil sich die fünfte Patrone im Auswurflager verklemmt hatte. Und dann bin ich rum und habe ihm meine Pistole so lange über den Schädel gehauen, bis er den Griff lockerte vor Schmerzen. Und dann flog die Pistole in den Raum. Wir haben ihn aus der Sitzgruppe rausgezogen, ihm Handfesseln angelegt. Ja. Und als wir rausgingen, eben wie gesagt, aus dem Lokal später, anderthalb Stunden später, nachdem die Mordbereitschaft da war, zahlreiche Peterwagen, der Kriminaldauerdienst. Da war eben, wie gesagt, ein Toter, ein relativ schwer Verletzter und eine leicht verletzte Prostituierte.
Und Sie waren nah dran an diesem Punkt und haben das wahrscheinlich immer noch im Kopf und im Herzen und in der Seele und tragen das mit sich herum. Ein Punkt in Ihrem Buch, Waldemar Paulsen, Meine Davidswache, Geschichten vom Kiez. Wir sind am Ende angekommen. Sie könnten wahrscheinlich noch lang erzählen, wir würden auch lang zuhören, aber das war's für heute. Waldemar Paulsen war zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Danke für den Besuch, alles Gute nach Hamburg.
Ja, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.